Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum letzten Vortrag zu unserem Motto Natürlich intelligent. Karl Lockhoff wird uns heute nochmal einen Überblick über das Thema KI geben.
Ja. Hallo, schönen guten Tag alle zusammen. Ich bin der Karl Lockhoff. Ich mache jetzt einen kleinen Vortrag über Aufgaben und Methoden innerhalb der KI. Bevor ich anfange, ein paar Worte über mich. Ich bin zurzeit tätig als Softwareentwickler im Bereich des technischen Datenmanagements und Product Lifecycle Management. Meine Hauptinteressen in Sachen Software liegen in den letzten Jahren bei dem Thema BSD-Betriebssystem. Und wenn ich nicht gerade vom Rechner hänge, dann bin ich draußen in der Natur, wandere, fotografiere und gelegentlich mache ich Musik oder höre auch Musik. So, zur Agenda. Wir haben ein paar kleinere Punkte, die ich im Laufe abhaken werde, das komme ich im Laufe des Vortrags dazu. Was ist künstliche Intelligenz? Ein gewisser Marvin Minsky, das ist einer der Mitbegründer einer bestimmten Richtung von künstlicher Intelligenz, hat mal gesagt, Artificial Intelligence is a science of making machines to do things that would require intelligence if done by men. Also künstliche Intelligenz ist die Wissenschaft, Maschinen Sachen beizubringen, wofür ein Mensch eigentlich Intelligenz bräuchte. Ja. Diese Definition von künstlicher Intelligenz hat natürlich einen kleinen Punkt an dem kleinen Mangel an dem Begriff der Intelligenz. Wie definiere ich Intelligenz? Ein gewisser Alan Turing hat das mal versucht, durch ein Experiment zu definieren, indem er eine Maschine und eine Person hinter einem Vorhang setzt und eine weitere Person von der anderen Seite mit der Maschine und dem Menschen interagiert. Und in dem Moment, wo er keinen Unterschied zwischen den beiden Probanden auf der anderen Seite findet, hat die Maschine laut dieser Auffassung Intelligenz erreicht. Auch über dieses Thema kann man dann getrennter Meinung sein. Es gibt im Laufe der Geschichte hin und wieder so Sachen, dass einem Intelligenz irgendwie verkauft wird. Ein Beispiel ist ein rechnendes Pferd. Das ist der kluge Hans. Das ist ein Pferd, das um 1908 in Berlin Furore gemacht hat, weil es konnte rechnen. Ja, der Besitzer hat dem Pferd Fragen gestellt und das Pferd hat dann mit den Schufen gescharrt und gesagt, okay, 1 plus 2 ist 3 und so weiter. Das wurde dann von der Preußischen Akademie der Wissenschaften weiterhin untersucht, wie dieses Pferd reagiert. Man hat festgestellt, wenn der Besitzer die Fragen stellt, funktioniert es immer. Wenn ein anderer die Fragen stellt und die Antwort kennt, funktioniert es auch. Aber wenn jetzt jemand die Fragen stellt, der die Antwort nicht kennt, hatte das Pferd ein Problem. Ja, was hatte das Pferd gelernt? Das Pferd hatte gelernt, auf die Mimik und die Körperhaltung des Fragestellenden zu achten und immer wenn das Pferd sich entspannte, der Fragesteller sich entspannte, hat das Pferd aufgehört zu scharren und die Antwort war da. Ja, das ist aber dieses Beispiel zeigt aber auch ein Problem in der KI auf das ich später nochmal zurückkommen möchte. So, ich hoffe, das kann man sehen. Ja, ein kurzer Überblick über die KI, wie die Entwicklung gelaufen ist, welche Themen im Laufe der Zeit angefasst wurden. Und vielleicht auch die ein oder anderen Personen, die eine Rolle spielen. Wir haben hier in dieser Grafik eine Aufteilung. Einmal oben, ganz oben sind sogenannte symbolische Verfahren. Das sind Verfahren, die gar nicht so viel mit Zahlen zu tun haben, sondern mit Regeln und Aussagen. Unten haben wir rein numerische Verfahren, wo man wirklich rechnet und nicht mit irgendwie Symbolen hantiert, um irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen. Ja, es gibt hier eine gestrichelte Linie, das ist die sogenannte Dartmouth-Konferenz. Das ist eine Konferenz, wo viele Leute zusammengekommen sind, unter anderem der Minsky, den ich eben zitiert habe, und der John McCarthy, noch ein paar weitere, die dann ein Papier geschrieben haben, wie sie sich für die nächste Zukunft die Umsetzung der künstlichen Intelligenz vorstellen und diesen Begriff auch irgendwie versucht haben zu prägen. Ja, die sind damals davon ausgegangen, dass es noch möglich ist, mithilfe der Prädikatenlogik und anderen Verfahren eine Maschine zu schaffen, die denken kann. Gut. Hat sich jetzt nicht so herausgestellt, dass das bis heute funktioniert hat, aber Trotz allem sind diese rein symbolischen Verfahren heute immer noch gebräuchlich. Es gibt Verfahren, die mithilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung ein bisschen arbeiten, das sind diese Bayesian Netze in der zweiten Ebene sind. Über die weiß ich relativ wenig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Da gehe ich auch weiter nicht drauf ein. Dann gibt es Verfahren, die über Entscheidungsbäume funktionieren und was auch zwischendurch untersucht wurde, waren Verfahren über unscharfe Mengen, diese Fuzzy Logic, die heute auch nicht mehr betrieben wird. Ja. Und ganz unten stehen die sogenannten Deep Learning Verfahren mit neuronalen Netzen und den Support Vector Maschinen. So. Die erste Aufgabe, die im Rahmen der KI gestellt wurde, ist eigentlich das Suchen. Die Motivation zum Suchen ist eigentlich, den kürzesten, besten, günstigsten Weg innerhalb von einem gerichteten Graph zu finden. Klingt fürchterlich kompliziert, ist es aber eigentlich nicht. Ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Problem lösen, wie zum Beispiel das N-Damen-Problem. Also ich möchte 8 Damen auf einem Schachbrett so positionieren, dass sie sich gegenseitig nicht schlagen. Dann kann ich das aufzeichnen in so einer Baumstruktur. In dieser Baumstruktur kann ich mir dann verschiedene Wege suchen. Das ist damit gemeint. Kann auch eingesetzt werden für Spiele, Tic-Tac-Toe, Schach, Backgammon. Das sind Bereiche, wo man tatsächlich lange Zeit probiert hat, dieses zu lösen. Ja, ebenfalls Graphendarstellungen sind für Navigationssysteme oder Handelsreisende Sachen, wo man versucht hat, mit diesen Methoden zu lösen. Die Lösungen sind eben halt diverse Suchalgorithmen, die in der Literatur beschrieben sind. Tiefensuche, Breitensuche, A-Stern, Algorithmus, das simulierte Erstarren und so weiter und so weiter. Ja, so, als Beispiel hatte ich mir jetzt hier mal den A-Stern-Algorithmus rausgesucht. Und zwar konkret an einem Beispiel, wo ich einen kleinen Stadtplan da gemalt habe und ich möchte jetzt von dem Startpunkt unten A nach B kommen und suche mir jetzt einen Weg. Ja, ich suche also im Prinzip einen Schritt weiter und gehe einen Schritt weiter, suche mir einen Knoten raus und bestimme von diesem Knoten per Schätzung, wie weit ich noch zum Ziel habe. Das mache ich hier anhand der Koordinaten. Ja, das heißt, wenn ich in der Y-Richtung noch 3 Schritte gehen muss und in der X-Richtung auch noch 3, dann addiere ich das zusammen und komme dann auf insgesamt 6 Schritte. Ja, wenn ich dann irgendwann feststelle, dass wenn ich in einer bestimmten Richtung weitergehe, dass der Wert zu groß wird, weil ich schon einen Weg kenne, der mit der Schätzung niedriger ist, dann verwerfe ich diesen Zweig. Also, ich laufe los, gehe zum anderen Punkt, schätze die minimalen Kosten ab zum Ziel, bestimme alle Nachfolger, bestimme jetzt wieder die geringsten Kosten und so weiter und komme dann irgendwann schließlich bei B an. Kleiner, schicker Algorithmus. Das nächste Problem, was gerne gestellt wird, ist die Klassifikation. Das ist ein immer noch aktuelles Problem, das immer wieder auftaucht. Und da geht es darum, Objekte aufgrund von Eigenschaften zu klassifizieren oder ein zukünftiges Ergebnis vorherzusagen. Das erkläre ich gleich. Fragestellungen, die dort eine Rolle spielen, ist, zu welcher Kundengruppe gehört eine Person? Das heißt, ich habe ein paar Informationen über diese Person aufgrund des Public Relations und versuche jetzt rauszukriegen, ob das mehr ein Querulant ist oder ein guter Kunde oder ähnliches. Das kann ich über solche Aufgaben versuchen zu bewerten. Ja, ich kann Nachrichten nehmen und gucken, okay, ist die für mich wichtig, interessiert die mich nicht. Dann das große breite Feld der Objekterkennung und der Texterkennung und dem Textmining, wo ich dann halt auch, sagen wir mal, auf dem Bild Gesichter suche oder wissen möchte, was auf diesem Bild alles da ist, ob das Tiere, Menschen oder was weiß ich sind. All das sind auch Klassifikationsaufgaben. Es gibt dann zusätzlich noch die Möglichkeit, neue Klassifikationen oder die Aufgabenstellung, neue Klassifikationen zu suchen. Gehört auch in diese Gruppe rein. Ich hatte eben erwähnt, oder ein zukünftiges Ereignis hervorzusagen. Ich kann beispielsweise die Choräle von Herrn Bach nehmen, dort einen Teil anlernen und nehme als Klassifikation, wenn das, was Herr Bach als nächsten Takt oder als nächsten Akkord geschrieben hat und stecke dann eine neue eigene Harmoniereihenfolge oder Melodiereihenfolge ran und gucke mal nach, was da passiert. Auch das ist ein spannendes Thema und ein interessanter Ansatz. So, welche Methoden werden für Lösung von Klassifikationen verwendet? Neuronale Netze. Ja, bekannte Bibliotheken sind Open-Source-Produkte sind hier TensorFlow, Torch und das allgegenwärtige scikit-learn. Neuronale Netze sind sehr rechenintensiv. Deswegen sucht man auch gerne noch andere Verfahren, die weniger rechenintensiv sind. Da bieten sich zum Beispiel die Entscheidungsbäume an. Ja. Entscheidungsbäume zeigt gleich auch das, was man unter dem Namen so meint, was da auch der Manager kennt. Open-Source-Produkte, die das unterstützen, sind eben halt das GNU-R und Scikit wieder. Da die Klassifikationen manchmal ein bisschen schwierig sind, gibt es auch sogenannte Ensemble-Verfahren. Das sind einfach nur Verfahren, wo verschiedene Ansätze oder verschiedene gleiche Verfahren in einer bestimmten Art und Weise gesammelt werden. Und dann wird einfach geguckt, welche Verfahren entscheiden sich wofür. Der mit den meisten Sachen gewinnt, ganz einfach. In einigen Anwendungsfällen kann man auch für die Klassifikation Expertensysteme verwenden. Komme ich in einer nächsten Folie nochmal drauf zurück auf dieses Thema. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten und die Fragestellung, ich habe jetzt Punktwolke und möchte die irgendwie klassifizieren. Auch dafür gibt es Verfahren. Hier vor allen Dingen zwei Stück, das K-Means oder K-Nächster Nachbar. Unterstützt wird das von einigen Produkten, weil es auch relativ einfach zu implementieren ist. Dann die Support-Vektor-Maschinen, da gab es auch ein paar Vorträge in diesem Rahmen schon zu, ist ein etwas sehr mathematisches, trockenes Verfahren. Dort gibt es als Unterstützung jede Menge Bibliotheken. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie nochmal... Ich komme da gleich noch. Ja. So. Ein Beispiel für den Entscheidungsbaum. Bei diesen Verfahren, wo man Klassifikation und sowas lernt, also über einen Algorithmus lernen möchte, ist eins sehr, sehr wichtig. Das sind die Daten. Ja, da geht nichts ohne Daten. Die Daten müssen Qualität haben. Die Daten müssen vollständig sein und so weiter und so weiter. Das ist ein eigener Vortrag für sich selber. Hier ist jetzt ein Beispiel, wo mit Scikit ein Datensatz gelernt wird. Dieser Datensatz ist hier nennt sich hier IBIS. Der IBIS-Datensatz ist eine Sammlung von Schwertlilien, die wurden vermessen. Und zwar haben die Schwertlilie zwei verschiedene Sorten von Blättern. Die wurden nach Länge und Breite vermessen und dann halt den drei verschiedenen Sorten zugeordnet. Ja, ich lerne jetzt hier einfach einen Entscheidungsbaum ein mit einer maximalen Tiefe von 2. Und erhalte das Ergebnis hier auf der rechten Seite. Ja. Wie man sieht, kann man dann hier relativ gut unterscheiden, diese Tosa, die Versicolor und die Verginicia. Dieses Beispiel habe ich auch genommen und dann mal in anderen Verfahren ein bisschen dargestellt, wie das abläuft. Zum Beispiel im neuronalen Netz, das ist jetzt ein Beispiel, das ist mit TensorFlow gemacht. Dort wird das neuronale Netz antrainiert, was ich da auf der Seite irgendwie gezeigt habe. Es gibt hier die vier Eingangswerte. Die werden dann multipliziert und aufaddiert in den einzelnen Synapsen genannten Knoten und dann kommt es im Ausgangslayer zu den entsprechenden Klassifikationen. Der Ausgang mit dem höchsten Wert gewinnt die Klassifikation. Das nächste Beispiel für die Klassifikation ist diese Support-Vektor-Maschinen. Dazu habe ich zwei dieser Werte mal genommen und grafisch aufgezeichnet. Und wie man sieht, hat man hier in der Mitte eine große Lücke zwischen den blauen und den weißen Punkten. Grundidee der SVM, Support-Vektor-Maschine, ist, halt, dass man da eine Linie durchziehen kann. Die sogenannte lineare Separierbarkeit. Das ist ein bisschen schwieriger zwischen den weißen und roten Punkten, aber man kommt da auch mit diesem Verfahren immer zu einem Ergebnis. Ja. Das Mensch würde das vielleicht so von Hand zeichnen und wäre damit zufrieden. Die Maschine arbeitet ein bisschen anders. Das zeige ich jetzt mal. Hier habe ich in dem links oberen Feld mal grafisch gezeichnet, wie sowas aussehen könnte. Da ist die Trennung relativ gut. Da fällt daneben, sieht man auch, die Felder können auch von der Maschine ein bisschen anders gefüllt werden. Die beiden unteren Felder, das ist der sogenannte Kernel-Trick, wo man mit anderen Methoden die Daten erstmal ein bisschen aufbereitet, um eine bessere andere Trennung zu kommen. Wie bei allen Verfahren in diesem Bereich muss man sich mit den Daten beschäftigen und aber auch ein bisschen mit den Methoden. Im Gegensatz zur rechengünstigen Methode über Entscheidungsbäume ist die Methode über neuronale Netze relativ teuer und die Methode über die Schutzvektormaschine liegt irgendwo in der Mitte. So, das wissensbasierte Systeme, das ist ein Bereich, mit dem ich mich vor Jahren mal näher auseinandersetzen durfte. Hier geht es darum, eine Wissenspräsentation für automatisches Schließen zu nutzen, zu erstellen, ähnliches. Einfache Beispiele hierfür, wenn Sie Autofahrer sind, haben Sie hinten am Ende Ihres Handbuchs häufig zum Kapitel, wo es darum geht, mein Auto hat eine Panne oder mein Auto springt nicht an, was kann ich tun, was muss ich kontrollieren. Ja, Biologen haben sogenannte Bestimmungsfibeln, da können Sie nachgucken, okay, der Kiefer hat an dieser Stelle drei Borsten, die und die Farbe und so weiter und dann blättern Sie durch und sehen dann irgendwann, was für ein Tier das wirklich ist. Andere Beispiele ist Exploration von Ölquellen, Anwendung im Bereich der digitalen Assistenten, das maschinelle Übersetzen und lange Zeit war es üblich, wenn man ein Wegsystem bei der Firma Digital bestellen wollte, dass man dann mit dem Expertensystem XCON sich die Rechner zusammenstellen konnte. Ja. Das logische Schließen reicht nicht, alleine nicht aus. Es gibt dann auch noch Probleme bei der Darstellung von Wissen. Und um das Wissen auch zu managen oder so anhand von Beispielen, müsste man dann auch irgendwas erfinden, das halt anhand dieser Beispiele Regeln erstellt. Ja. Was ich eben schon kurz erwähnte, eine der Lösungen sind die Expertensysteme oder auch Interferenzmaschinen. Das sind Systeme, die aufgrund von Vorgaben, die man Fakten nennt, und aufgrund von Regeln neue Fakten erschließen. Da gibt es einmal die sogenannten Vorwärtsverketteten. Da hat man die Fakten, dann hat man die Regeln und wendet die Regeln auf die Fakten an und erhält dann wieder neue Fakten bis zu einem gewissen Punkt. Und an diesem gewissen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, wird dem Anwender eine Frage gestellt, die im System hinterlegt ist und er beantwortet die Frage, hat einen weiteren Fakt und die Maschine kann weiterarbeiten. Die rückwärtsverketteten Systeme funktionieren etwas anders. Die rechnen alle Regeln durch, gucken, welche sind erfüllt und gucken sich dann die Regeln an, die noch nicht erfüllt sind und sie wählen aus diesen Regeln, die noch nicht erfüllt sind, eine an und stellen diese eine aus und stellen die nicht beantwortete Frage dem Anwender, der die dann beantwortet, dann ist diese eine Regel erfüllt und dann wird geguckt, ob andere Regeln erfüllt sind und so weiter. Also ein Mechanismus, der durchläuft. Im Open Source Bereich gibt es das alte OPS 5 und das neuere Clips. Von den Clips gibt es einige Ableger, die auch oder Reprogrammierung, die auch in Java und so weiter zur Verfügung stehen. Semantische Netze, semantische Systeme, da habe ich im Open Source Bereich, gelinde gesagt, nicht mehr wirklich was gefunden. Von dem Zeig, das ich hier auch erwähne, gab es mal bis 2017 eine Open Source Version. Die ist aber mittlerweile verschwunden. Das Watson ist ein System von IBM. Ich komme jetzt noch mal kurz auf das Zeig zurück. Das ist ein Experiment oder eine Entwicklung, die hat immerhin 18 Jahre gedauert, wo man die Hoffnung hatte, dass durch Anlernen einer Enzyklopädie in einem System irgendwann sowas wie Intelligenz entsteht. Hat nicht ganz funktioniert, es ist ein gutes System geworden, aber es ist kein intelligentes System. Gut, die Suchmaschine Wolfram Alpha ist auch eine semantische Suchmaschine und es gibt mit AOL eine Beschreibungssprache, wo man semantische Informationen zu Webseiten hinzufügen kann. Induktion ist die Kunst, aus Beispielen Regeln zu erstellen. Kann man mit zwei Verfahren machen, symbolisch oder auf zwei Art und Weise machen, symbolische Systeme. Zum Beispiel kann man die Entscheidungsbäume auch verwenden, um eben halt Regeln aus ihnen abzuleiten. Dazu gehe ich, ja, also ich mir das hier angucke und dieses hier weiter analysiere, sehe ich dann, ah ja, wenn die weites Pedal-Width unter 0,8 ist, dann habe ich immer die Setose als Ziel. Das ist eine einfache Regel. Und ich kann natürlich versuchen, mithilfe von subsymbolischen Systemen, wie zum Beispiel den neuronalen Netzen, in meiner Beispielbasis irgendwelche Muster zu finden, um auf Basis dieser Muster wieder Regeln zu erhalten. Ein Beispiel, Beispiel jetzt hier zu diesen Sachen in Clips. Ich definiere eine Reihe von Fakten, Wahrheiten. Ist Mensch sterblich, ist Sokrates Mensch und der Hund ist auch sterblich. Dann definiere ich das eine einfache Regel, bedeutet einfach, wenn A erfüllt ist, aus A folgt B und aus B folgt C, dann folgt aus A auch C. Ich lasse diese Regeln ablaufen und erhalte dann die zusätzliche Aussage als zusätzlichen Fakt, Sokrates ist sterblich. Die Regression, die nächste Aufgabe, die an die KI heutzutage gestellt wird, die ist ähnelt etwas der Klassifikation. Es geht hierbei um die Beziehung zwischen einer abhängigen und mehreren unabhängigen Variablen. Beispiele hierzu kommen aus der Steuerungs- und Messtechnik, wo ich versuche, das eigentliche Signal vom Rauschen zu trennen. Andere Möglichkeiten des Einsatzgebietes sind die Beziehungen zwischen Kaufkraft, Umsatz oder eben halt Beziehungen zwischen Einkommen, Kaufpreis und Lage einer Immobilie. Als Beispiel für die Regression gibt es im Prinzip alle Verfahren, die man für eine Klassifikation einsetzt, kann man auch für eine Regression einsetzen. Neuronale Netzwerke, die Entscheidungsbäume, als Ensemble-Verfahren wie das Random Forest, alle diese kann man einnehmen. Es gibt neben diesen Verfahren auch noch klassische mathematische Verfahren zur Regression, beispielsweise die berühmte lineare Regression, wo man versucht, eine Gerade durch eine Punktwolke zu ziehen. So, als Beispiel habe ich mir jetzt hier einfach eine Sinuskurve rausgesucht und die ein bisschen mit Rauschen unterlegt. Das heißt, einige der Messpunkte weichen ab. Ja, um da jetzt irgendwie eine Kurve durchzuziehen, würde ein Mensch einfach nehmen, Stift und einfach die Hauptpunkte hier durchzuziehen. Das ist aber für eine Maschine relativ schwierig. Ja. Wie man hier sieht, ich habe es jetzt hier probiert mit einem Entscheidungsbaum. Funktioniert relativ gut in bestimmten Bereichen. Nur hier ganz links unten, das ist irgendwie so ein Ausreißer. Man kann jetzt versuchen, dieses Verfahren ein bisschen zu verbessern, indem man mehrere Bäume macht, die überlagert. Das wäre dann der Random Forest. Das heißt, man nimmt dann immer wieder Punkte von dieser Kurve, lernt eine ganze Anzahl von Bäumen an, sagen wir mal 20, 30 Stück. Und wenn man die alles anwendet, um eine Vorhersage zu machen, einen Wert rein, wertet diese 50 Bäume aus und guckt dann, welches Ergebnis ist am meisten vorgekommen und das ist dann das Ergebnis. Das würde dann eine deutlich rundere Kurve ergeben. So. Das letzte Beispiel ist die Optimierung. Ich bin zu schnell. Das letzte Beispiel ist, letzte Aufgabe, die gestellt wird, ist die Optimierung. Die Optimierung kommt häufig wenn man komplexe Systeme hat, so möchte man dort eine Zielfunktion vorgeben und minimal oder maximal irgendwas das System minimieren oder maximieren, indem man bessere Parameter findet und so weiter. Anwendungsbeispiel ist zum Beispiel interessanterweise die KI selber. Wenn ich einige Verfahren angucke, habe ich in diesen Verfahren jede Menge Eingriffsmöglichkeiten, die zu variieren. Beispielsweise hier bei den Support-Vector-Maschinen kann ich verschiedene Kernel-Funktionen einsetzen, die dann auch nochmal unterschiedliche weitere Parameter haben können, wie zum Beispiel eben halt bei dem RBF-Kernel dieser Gamma-Wert oder bei dem Polynom-Wert, beim Polynom-Kernel da eine Vorgabe über den Grad des Polynoms machen. Ja. Dann gibt es natürlich auch so klassische Optimierungsmethoden, wie, da, wie bei einem Handlungsreisenden, der über mehrere Orte geschickt wird. Der möchte natürlich möglichst kurzen Weg haben. Die Methoden, die hier zur Anwendung kommen sind oder Anwendung kommen könnten, sind neuronale Netze wiederum. Es gibt eine ganze Menge von heuristischen Suchverfahren, das Simulated Annealing und evolutionäre Algorithmen. Das Simulated Annealing ist ein Verfahren, das basiert auf physikalischen Prozessen, wo man versucht, eben halt Metallschmelze nachzumachen, auszunutzen, die so ein physikalisches System mit sehr viel Energie versucht, natürlich in niedrigen Energieleveln zu machen, und zwar in möglichst niedrigen. Und das ist genau das, was man hier auch bei der Optimierung haben möchte. So. So, zum Schluss habe ich noch eine kurze Liste mit zusammengestellt, wo man zu diesen einzelnen Verfahren und so weiter Open-Software-Produkte findet. Scikit-Learn, Stochastic, wo viele Verfahren zusammengeführt sind. TensorFlow ist auch bekannt. CLIPS ist eine Expertensystemstelle, die ist wahrscheinlich weniger bekannt. Die habe ich vorhin kurz angesprochen. Das ist ein rein symbolisches Geraffel. Dann haben wir das OpenCV für Computer Vision. GNU-R sollte auch bekannt sein und dann als Beispiel für Support-Vector-Maschinen nochmal eine Bibliothek unter C. Für viele von diesen Learning-Verfahren ist interessant, dass man Datensammlungen braucht. Es gibt von daher auch für Implementatoren oder auch Leute, die mittlerweile ein bisschen mit den Verfahren rumspielen wollen, große Datensammlungen im Netz mit verschiedenen Sachen. Das eine ist dieses Archive, ICS, UCE, EDU und so weiter. Da findet man sehr viele Datensätze, die auch gut beschrieben sind. Zu den einzelnen Datensätzen gibt es auch Verweise auf Artikel, wo diese Datensätze drin vorkommen. Das heißt, man kann auch von dieser Datensammlung aus auch gucken, was wurde mit diesen Daten schon mal gemacht, was haben andere Leute damit angestellt, welche Ideen hatten sie. Und Kaggle, dort findet man auch weitere Datensätze. Einfach mal angucken, reingucken, ausprobieren. So, damit komme ich jetzt ein bisschen zu frühfürchtig zum Ende. Sind Fragen?
Sind die Folien im Netz verfügbar?
Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Also ich kann die hier lassen, ob die dann auf die Webseite kommen, weiß ich nicht. Ja. Das hat auch schon mal geklappt. Keine weiteren Fragen?
Dann frage ich mal dazwischen. Bei der Vielzahl von verschiedenen Aufgaben für die KI und dann innerhalb der Aufgaben nochmal von verschiedenen Implementierungen, Frameworks etc., wo würde ich jetzt als Anfänger anfangen, was Geeignetes auszuwählen? Also man kommt da auch auf absurde Ideen, weil ich kann Klassifikation mit sehr, sehr vielen Klassen läuft in eine Regression rein. Wenn ich bei einer Regression einen Threshold einführe, habe ich wieder eine Klassifikation daraus. Also ich kann da sehr dumme Dinge mitmachen.
Das ist richtig.
Wie finde ich mich in diesem riesigen Angebot zurecht?
Das ist auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite einfach. Guter Einstiegspunkt für alle Verfahren oder fast alle Verfahren ist Scikit-Learn. Einziger Nachteil ist, Scikit-Learn kann keine rein symbolischen Geschichten. Da muss man dann gucken, dass man Clips-Rule nimmt oder symbolischen Entscheidungsbaum mal selber implementiert. Ja. Ansonsten kann man eben halt mit Scikit Learn hat man die Sammlung von fast allen Verfahren drin. Auch einige klassische Verfahren. Man kann also mit Scikit Learn auch zum Beispiel statt einer Regression über Entscheidungsbäume oder neuronale Netze auch eine lineare Regression oder eine polynomielle Regression durchführen. Ja, hinzu kommt, dass die Webseite Scikit Learn relativ übersichtlich ist und dort auch an vielen Stellen Hilfsmittel geben, wie es gibt da zum Beispiel eine Grafik, wo man langhandeln kann, um dann eine Empfehlung für ein Verfahren zu bekommen.
Vielleicht die Frage, warum hat sich eigentlich die Fuzzy-Logik so überhaupt nicht durchgesetzt und ist, sage ich jetzt mal, so abgestorben?
Ja, es war jetzt hier eben die Frage, warum hat sich die Fuzzy-Logik nicht durchgesetzt? Es liegt daran, die Fuzzy-Logik ist eine Sache mit relativ begrenzten Anwendungsfällen gewesen. Ja? Im Prinzip ging es sehr viel darum, um unscharfes Suchen. Ja? Die wird also sicherlich noch eingesetzt, aber die Anwendungsfälle haben sich nicht so rauskristallisiert wie ursprünglich gewünscht. Das ist, denke ich mal, das Hauptproblem der Fuzzy Logic. Nebenbei sind einige Sachen, die im Bereich der Fuzzy Logic gemacht wurden, auch mittlerweile wohl mit neuronalen Netzen möglich. Ja.
Gibt es irgendwelche Empfehlungen bezüglich der Eingabedaten? Also ich denke jetzt an Texteingaben, ich denke an Bilder, Videos, zeitabhängige Daten, kann man quasi an der Art der Daten, mit denen ich arbeiten will, festlegen oder zumindest eine Indikation bekommen, welches Verfahren dafür geeignet ist?
Jein. Ich sage jetzt aus bestimmten Gründen erstmal jein, weil Daten müssen immer aufbereitet werden für das Verfahren. Man kann jetzt beispielsweise Bilddaten nehmen, die sagen wir mal Farbinformationen entfernen und durch neuronales Netz schicken, wird man immer irgendwelche Ergebnisse erhalten. Man kann aber auch das Bild nehmen, das etwas breiter aufbereiten, indem man sagt, okay, wir entfernen die Farbinformationen, machen vielleicht noch eine Farbtransformation in einen anderen Farbraum, machen eine Separation von einzelnen Bereichen, formatieren die Bereiche nochmal in irgendwelche konvexen Objekte, legen da nochmal Filter rüber und hat dann irgendwie so ein 150-dimensionales Objekt und damit lerne ich einen Entscheidungsbaum an, ja, und kann dann auch darüber Klassifikationen machen und erkennen, dass ein Vogel oder ein Löwe oder ein Tiger auf dem Bild ist. Geht auch, ist aber ein anderer Aufwand oder ein anderes Verfahren. Ja, diese Lösung könnte ich natürlich auch für das neuronale Netz nehmen. Ich kann auch im neuronalen Netz durch spezielle Netzstrukturen bestimmte Sachen auch implementieren für die Bildaufbereitung. Beispielsweise kann ich mit Konvolutionsfiltern im neuronalen Netz direkt arbeiten. Wenn ich die Aufgabe mit dem Entscheidungsbaum lösen würde, müsste ich den Schritt mit den Konvolutionen explizit außerhalb des Lernens machen. Ja, von daher ist diese Frage nicht so ganz einfach zu beantworten. Man muss da ein bisschen mehr investieren. Der Unterschied bei dieser Bildverarbeitungsgeschichte wäre, neuronales Netz ist vom Anlernen teuer, ist auch von der Auswertung relativ teuer. Das heißt, es eignet sich nicht für Handykameras zum Beispiel. Ja, da hat man einen zu hohen Rechenaufwand. Da könnte man jetzt wieder einen Entscheidungsbaum nehmen. Der ist vom Rechenaufwand, wenn er fertig ist, von der Auswertung her billig.
Ja, dann nochmal vielen Dank für den Vortrag.
Ja.